Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 15. April 2026. Gamilote, Markus Somm und Peter Seiler. Der Peter Seiler ist gelernter Bauer, gleichzeitig Ingenieur, Agronom. Er war Kantonsrat für die SVP im Kanton Obwald. Er ist jetzt Vizegemeindepräsident von Sarnen. Sarnen ist die Metropole von dem grossen Kanton Obwalden. Kommt aus einer alten Sarner Familie, haben wir gerade vorher herausgefunden. Er ist auch Vorstandsmitglied vom Schweizerischen Bauernverband. Aber wichtig, er redet hier nicht für den Bauernverband, er redet hier als Politiker und ja, natürlich als Bauer. Der Peter Seiler hat reklamiert. Herzlich willkommen, Peter, dass du hier in der Sendung Bern einfach spezial mitmachst.
Ja, danke, dass ich da ist, darf dabei sein. Ich höre es immer mal, schauen, wie das ist, wenn man da auch noch etwas dazu beitragen kann.
Ja. Genau, ich habe es früher gesagt, er ist einer von unseren Kritikern. Es sind ganz viele Reklamationen gekommen, wo wir, der Dominik Feusi und ich, uns aufgeregt haben über die Landwirt oder die Landwirtschaft oder sagen wir besser, über die Vertreter der Landwirtschaft im Parlament. Es ist darum gegangen, dass man sparen, das sogenannte Entlastungsprogramm, wo aus meiner Sicht die Bürgerlichen vollkommen versagt haben, nie nicht richtig können sparen. Unter anderem eben auch bei der Landwirtschaft ist nicht gespart worden und das haben wir dann geisselt und haben die alle in den Boden hineingerammt. Und dann haben sehr viele Bauern, aber auch Bauernvertreter natürlich reklamiert. Peter, warum ist die Kritik von uns birrenweich?
Ja, also gerade birrenweich ist sie natürlich nicht. Man darf ja immer alles eben auch kritisch anschauen. Das mache ich auch so. Ich mache es auch bei anderen Branchen. Es ist einfach wichtig, dass wir eben den Vergleich richtig ziehen. Und es ist insofern einfach falsch, von der Landwirtschaft im Gesamten den Obolus abzuverlangen, wenn man sieht, wie ist es denn seit ungefähr 20 Jahren und was ist seit 20 Jahren. Es ist in absoluten Zahlen sind Bundesausgaben für die Landwirtschaft gleich, fast identisch kann man sagen. Sind bei ungefähr 3,7 Milliarden. Das ist je nachdem, was es ist, der Direktzahlungsrahmen. Es kommt immer davon, was man drin und das rausrechnet. Aber es ist in absoluten Zahlen seit 20 Jahren gleich. Und wenn man sie auch die Steuerungsbereinigung anschauen, wäre sie sogar abnehmend. Fairerweise muss man aber auch sagen, die Betriebe, die Landwirtschaftsbetriebe haben ja abgenommen von ungefähr 70.000 Betrieben in der Schweiz bis auf etwa 47.000 momentan. Und darum ist es halt schon speziell, wenn man die Gesamtausgaben vom Bund anschaut, also wirklich das gesamte Bundesbudget, die 80 bis 90 Milliarden, und noch im Kontext dazu der Anteil der Landwirtschaft, eben im absoluten Sinn ist es einfach stabil geblieben. Im relativen Sinn, prozentual, ist es sogar erheblich gesunken, weil die Bundesausgaben sind steil gestiegen, von etwa 40 Milliarden damals auf 80, 90 je nach Jahr. Und eben die Landwirtschaft ist stabil geblieben. Und das ist schon speziell, wenn man die ausgerechnet von denen, die immer stabil gewesen sind, nicht mehr gefordert haben, der verlangt, dass sie kürzen. Aber klar, wenn man feststellt, dass das Geld für nichts wäre, wäre sogar das gerechtfertigt, ist es aber nicht. Das kann man anhand von der Wirkung zeigen.
Gut, das Problem ist halt immer, das ist ein gutes Argument, aber das Problem ist halt immer, wenn die Bürgerlichen selber bei den Branchen, die ihnen näher stehen, eben gar nichts sparen, dann kann man lange noch erklären, ja, relativ sind wir jetzt am Stagnieren schon lang und lang. Der Eindruck bleibt halt im Prinzip, ja, die Opfersymmetrie, die halt nötig ist. Ich meine, es ist ja, du weißt, wie die Politik ist, wenn niemand will nachgeben will, dann gibt es nichts. Und wenn man dann nachher nachgibt, sollten halt alle ein bisschen etwas nachgeben. Hätte dann nicht irgendwie wenigstens symbolisch? Dann ja, wir können sagen, okay, da gehen wir jetzt noch.
Ja, gut, du sagst es richtig, Markus. Symbolisch hätte man das können, oder? Aber wer macht das schon, wenn es sachlich nicht richtig ist? Symbolisch ja, sachlich nein. Und dort wäre unter Umständen, das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, wenn man würde an der gesamten Landwirtschaft, an der Branche, an der einzelnen landwirtschaftlichen Unternehmungen mehr freie Hand lassen, dass sie ja können aus eigener Kraft mehr Einkommen oder nur schon Umsatz erwirtschaften, Raumplaner, ist regulatorisch und so weiter, dann wäre schon darüber zu diskutieren, ob man dann entsprechend, weil ja der Erfolg sich einstellt, auch die Zahlungen reduzieren. Aber der Punkt ist, das Gegenteil ist der Fall. Die Regulierung wird ja eher mehr. Man muss für im Produkt mehr Leistung drin haben für gleich viel Geld. Und das ist es ja schon. Wir müssen es für das Gleiche produzieren, aber mit mehr Leistung drin haben. Was heisst mehr Leistung? Eigentlich zum Teil Nonsensleistung. Es ist eine reine Deklaration, eben sehr viel administrativen Aufwand, um zu beweisen, wie das Tier gelebt hat, wo es gelebt hat, wie die Pflanze gewachsen ist, wie sie düngt worden ist und so weiter. Nur, dass man aber in dieser Kette das kann beweisen, oder?
Also, aber eben Kritik war auch, der Markus, Dominik und ich, wir haben offensichtlich keine Ahnung, wie es in der Landwirtschaft abläuft. Wo merkt man denn wirklich den bürokratischen Druck, der die Arbeit so viel teurer auch macht, dass man eben dann die Bundesbeiträge braucht?
Also, ich würde nicht sagen, ihr habt keine Ahnung. Ihr habt sehr viel Ahnung.
Ich sage es.
Nein, es ist eben gar nicht so viel anders wie bei der anderen Wirtschaft. Der Unterschied ist einfach, dass wir mit der Natur und mit natürlichen Begebenheiten viel mehr arbeiten müssen. Aber grundsätzlich ist es das Gleiche in der gesamten Wirtschaft. Du hast mehr Aufwand, für das Gleiche zu produzieren, weil es regulatorisch höher ist, weil der Einkauf der Betriebsmittel ist nicht günstiger geworden, die Arbeitskräfte sind nicht günstiger geworden. Oder? Und dort ist es aber für den gleichen Preis rauslassen. Und für das musst du Skaleneffekte erzielen. Das heisst, wenn du eine größere Betrieb hast, die Maschinen, die du sowieso brauchst, ein bisschen breiter kannst einsetzen, dort kannst du Kostensenkungen generieren und das wird auch gemacht. So ist es überhaupt tragbar, oder?
Sag mal, Peter, damit wir uns das vorstellen können, ich meine Regulierungen, ich kenne es von anderen Branchen wie Landwirtschaft zu wenig. Sag mal konkret, du hast vorhin gesagt, Dokumentationspflichten nehmen zu. Du mal konkret sagen, was ihr müsst machen und neu müsst machen oder wo ihr immer mehr müsst machen.
Also im Moment ist ein riesen Druck und das ist das Stichwort Digiflux. Das ist ein Name, der innerhalb von der Landwirtschaft ein Begriff ist, außerhalb praktisch kennen. Was heisst das? Es ist ursprünglich die Idee gewesen. Ich sage gsi, es ist zum Glück nicht mehr ganz so scharf, aber gewisse Leute in der Agrarverwaltung haben die Idee gehabt, die lückenlose, totale Rückverfolgung sozusagen von jedem Düngerkorn, auch von jedem Futtermist und von jedem Fass Gülle und so weiter. Das heisst, dass sie genau wissen, wo welche Nährstoff parzellenscharf. Parzellenscharf heisst, ja, ich habe da einen Hektar Land, ich muss sagen, wie viel Kunstdünger ich da ausgebracht habe, wenn ich das Vieh dort geweidet habe und so weiter. Jetzt ein Teil von dieser Information geben wir uns ja selber geben, in dem, was wir es aufzeichnen. Das ist ja normales Betriebsmanagement, wenn man es so neudeutsch sagen oder? Also, dass man überhaupt weiss, was man gemacht hat. Aber das Ganze noch, eine Rechenschaft abzulegen gegenüber dem BLW, dem Bund, dass sie lückenlos alles verfolgen können. Und das ist der Grund, dass das wollen. Übrigens bei den Pflanzenschutzmitteln, mit den chemisch-synthetischen, ist da klar der Wunsch, dass sie alles lückenlos können verfolgen. Und was ist der Grund? Sie tun natürlich seit mehr als 20 Jahren oder seit 30 Jahren die sogenannte Ökologisierung. Sie haben den Verdacht, den ständigen Verdacht, dass wir zu intensiv, sprich sogar, salopp gesagt, umweltschädlich arbeiten. Und in der Gesamtbilanz kann das gar nicht sein, wenn man die gesamten Bestände und Dünger ungefähr durch die Fläche teilt, eben nicht parzellenscharf. Dann sieht man, dass die Schweizer Landwirtschaft bei weitem nicht so intensiv ist, nur schon aus topografischen Gründen, wie zum Beispiel eine deutsche Landwirtschaft und schon gar eine niederländische Landwirtschaft, das ist eine hochintensive Landwirtschaft, oder auch US-Landwirtschaft. Und trotzdem will man das so genau können rückverfolgen.
Wie ist denn das möglich? Ich meine, erstens, das Departement, das zuständig ist für die Landwirtschaft, ist geführt vom Guy Parmelin. SVP. Ja. Zweitens, die bürgerliche Mehrheit im Parlament ist solid, vor allem wenn es um Bauernanliegen geht. Da ist ja die Landwirtschaft gefürchtet und auch berühmt dafür. Wieso könnt ihr das nicht verhindern?
goldrichtige Feststellung und ich frage mich das selber. Oder? Und ich bin jetzt schon 2 Jahre im Vorstand vom Schweizer Bauernverband. Ich bin relativ nah dran. Wir finden es nicht aus. Aber ich glaube, ich darf da sagen, dass der Markus Ritter da sehr stark interveniert hat, zusammen mit dem Martin Rufer. Die sind ständig sozusagen beim BLW zu Gast und beim Herr Parmelin. Und warum es also nicht durchschlägt, ist mir auch ein Rätsel. Es hat, und das tue ich jetzt extra ein bisschen provokativ sagen, es hat wahrscheinlich etwas mit Führen und Geführt werden zu tun. Und dass da eine gewisse Eigendynamik gekommen ist, dass man in der Verwaltung einfach schlichtweg nicht das will, wie der Bauernverband. Das per se ist ja noch kein riesiges Problem. Es ist ja klar, dass die Verwaltung da eine andere Aufgabe schon hat als Branchenvertretung. Aber selbst bei Elementen, die wirklich, wenn wir sie diskutieren, alle am Tisch mit sagen, das ist doch absurd, so etwas so minutiös aufzuzeichnen. Sehen die das nicht auch, wo sie am Tisch sagen, ja, das ist ja, denke ich, wirklich so, das wollen wir ja gar nicht. Ja, aber am Schluss kommt es gleich so daher. Es ist mir also wirklich ein Rätsel, wie es kann sein. Und ohne den Herrn Parmelin, ja, ohne den Parmelin.
Es ist ja fast eine unsichtbare Hand von der Verwaltung, wo zwar alle Beteiligten sind nicht davon begeistert, finden die Regulierung nicht gut, trotzdem haben wir nachher die Regulierung und dann ist man ja in so einer Art Teufelskreis drin, dass man die Regulierung hat, die Preise erhöht, den Aufwand erhöht, die für euch wirklich auch eine Last ist, um die Arbeit so auszuführen, wie sie effizient ausführen sollte. Und dann hat man ja eine gewisse Abhängigkeit gegenüber diesen Zahlungen, die es dann vom Bund braucht, um überhaupt die landwirtschaftliche Produktion aufrechtzuerhalten. Ist das nicht so ein Teufelskreis?
Richtig, das ist ein Teufelskreis. Und ich würde jetzt mal sagen, auf den Mittellandbetrieb angewendet, ist das sehr stark zutreffend. Weil sie sind ja rein von den Flächen her, oder sie sind flach, sind gute Ackerbäden, sie sind die, die am ehesten müssten können, rein aus der landwirtschaftlichen Produktion leben und ohne Zuwendung vom Staat. Klar, sie erbringen ökologische Leistungen, die sonst nicht zahlt wurden, der Teil ist unbestritten. In der Berglandwirtschaft ist halt rein Topografie, die die Erschwernis bringt. Und das ist ganz eine rein politische Frage. Will man die Berglandwirtschaft erhalten? Weil sie halt rein, eben die Skaleneffekt, den ich vorhin gesagt habe, du kannst als Bergbauer praktisch nicht einfach 100 Hektare allein bewirtschaften im Flachen. Kannst du das allein mit guten Maschinen, oder?
Dann wollte ich aber provokativ fragen, muss man sie erhalten?
Wie bitte?
Muss man die Berglandwirtschaft erhalten um jeden Preis?
Um jeden Preis. Ich glaube, es gibt nicht auf der Welt, wo man um jeden Preis muss erhalten muss. Wenn man jetzt aber schaut, in der Berglandwirtschaft haben wir gleichzeitig auch die Wasservorkommen. Wir haben in diesen Gebieten, wo das stattfindet, meistens kein Problem mit Wasser. Und in vielen Weltgegenden, die für die Ernährungssituation weltweit sehr wichtig sind, ist Wasser ein Problem. Und in diesen Bergregionen machen wir zwar nicht gross Getreide, aber sehr viel Milch und Fleisch und das praktisch mit natürlichem Wasservorkommen. Eben topografisch, es sind ein bisschen Hügel, es ist manchmal ein bisschen steil, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn wir 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben und sonst schon ein schlechtes Selbstversorgungsgrad, würde ich sagen, der Teil vom Berg, den müssen wir einfach nur dazu nehmen, auch wenn er ein bisschen mehr kostet. Strategisch.
Sag mal, eine grosse Frage. Du hast vorher gesagt, 3,7 Milliarden Subventionen oder kostet die Landwirtschaft heute. Und das ist einerseits sind das Subventionen, andererseits Direktzahlungen. Sehe ich das mehr oder weniger richtig?
Ja, der 3,7 Milliarden Teil ist der reine Direktzahlungsteil. Oder brutto ist es mehr. Aber da sind noch andere Zahlungen, zum Beispiel an Milchverarbeiter, kommen ja zum Teil noch Zahlungen.
Wie viel ist denn etwa brutto? Also ich als Steuerzahler, wie viel muss ich zahlen, damit ihr könnt bauen?
Dann geht es richtig. 5 Milliarden im Jahr und das sind 20 Jahre gleich.
Gut, und wenn die 5 Milliarden, wenn wir jetzt für die Landwirtschaft wirklich deregulieren, weißt du, alles der Birnenweich, das birnenweiche Zeug, das du vorher beschrieben hast, alles weg. Ja. Alles weg. Auch die Ökologie, ja, also nur das Mindeste würde machen. Einfach, wo noch Common Sense dahinter steckt. Auf wie viele Milliarden müssen wir es denn behalten? Wie viel würde es denn noch kosten, den Steuerzahler?
Fangfrage.
Wenn ihr Bauern, weißt, wenn ihr Bauern richtig frei wären, freie Unternehmer.
Mhm. Ja, ich sag dir jetzt einfach so, eine Milliarde weniger. Aber, oder? Jetzt ist die Frage, was ist für dich totale Freiheit? Zum Beispiel Raumplanerisch. Also weißt du, wenn wir dann plötzlich auf einem Landwirtschaftsbetrieb neben dem Bauernhaus darf ich dann einen Block aufstellen mit 3 Wohnungen drin, dass wir noch ein bisschen Mieteinnahmen haben, dann ist das zwar für das Einkommen hochinteressant, würde jetzt nicht wahnsinnig viel Land fressen, aber gleich, wenn das jeder Betrieb mich wäre, das x-tausend Hektar in der Schweiz, wäre nicht klassisch landwirtschaftlich und Raumplaner ist sehr zu hinterfragen. Das war jetzt ein Extrembeispiel gewesen. Anders ist es aber, wenn ein Bauer, nehmen wir mal an, der hat ursprünglich Automech gelernt und hat einen Betrieb, der jetzt nicht extrem gross ist, also er tut dem daheim noch ein bisschen Reifenservice machen, Reifen verkaufen oder flicken. Einmal Betrieb in der Hofwerkstatt, die sowieso vorhanden ist. Die hat jeder, also die hat praktisch jeder mittlerweile, es hat auch bald jeder, viele haben sogar schon einen Lift drin, oder, dass der Traktor aufnehmen kann und etwa Maschine. Also wenn er das macht, ist das schon zonenwidrig, oder? Und das ist natürlich dann wieder eine schwierige Frage mit dem übrigen Gewerbe, weil das Gewerbe sagt zu Recht, ja was, der tut da in der Landwirtschaftszone vom Vater das günstiges Heimatli übernommen und tut da Automech und ich arme Teufel muss in der Industriezone für 1000 Stutz Land kaufen und eine Bude stellen, das ist Wettbewerbsverzerrung. Oder? Das Verrückte ist, gerade in dieser engen raumplanerischen, sehr schwierigen Schweiz, wo wir mittlerweile sind, tun wir mit jeder Freiheit, die wir bekommen, die wir auch gerne hätten, wissen wir, dass wir automatisch unsere Nieder, zum Teil berechtigte Nieder oder eben berechtigte Widerstände würde hervorrufen. Aber was ist die totale Freiheit? Das müsste ich dich zurückfragen. Oder? Es ist zum Teil schon, wenn du ein Hofladen willst auftun, ist das ein riesen Aufwand, bis du so weit bist, als du das Zeug darfst anbieten, die Produkte, oder? Da wird ja wieder gesagt, ja, aber ist die Konfi, ist die wirklich von dir selber gemacht worden oder hast du die eingekauft und bist jetzt einfach wieder Verkäufer?
Gut, aber eben, ich meine, man kann dann nachher ewig darüber diskutieren, aber die Tatsache ist, wir haben eine extreme Überregulierung in der Landwirtschaft und ich habe das Gefühl, auch für euch ist ja langsam nicht mehr lustig zu bauen so, oder? Und das ist ja in allen Branchen so. Es gibt ja keine Branche mehr, wo unsere lieben Beamten nicht einfach zur Sau machen mit ihrer Regulierungswut. Wie geht das weiter in der Landwirtschaft? Kann man das mal stoppen? Gibt es da mal irgendeinen Gegentrend? Oder wird das, ich meine, wenn das so weitergeht, dann müsst ihr, ich weiss auch nicht, was ihr alles noch könnt, ich meine, Man kann ja alles dokumentieren. Man kann ja Gott verdecken, das ganze Leben und von jedem Tier noch 300 Mal dokumentieren. Wo hört das auf?
Aber nur schnell, es ist ja nicht nur das. Ich meine, wenn du dir auch alle Initiativen von links anschaust, die immer wieder kommen mit Ernährungssicherheit und all diesen Themen, die ja mehr Regulierung wollen, oder? Also politisch, wenn wir über die Landwirtschaft abstimmen, geht es immer, kommt von linker Seite und eben nicht von rechter Deregulierung, sondern von linker Seite mehr Regulierung, mehr Umweltschutz aus ihrer Sicht. Wir sind ja völlig wir gehen ja völlig in die falsche Richtung politisch.
Ja, und gleich. Also ich muss jetzt, also ein bisschen Zuversicht möchte ich schon ausstrahlen. Und das ist nicht Eigenlob, weil ich tue jetzt derige Loben, die mit mir einfach im Vorstand sind, beziehungsweise der Vorstand. Der Markus Ritter macht eine Top-Arbeit seit Jahren. Seine Geschäftsführer, der Martin Rufer und mit dem ganzen Team dort zu Bruck. Die sind wirklich stark dran, mindestens auf die Bremse stehen, dass das BLW oder Politik allgemein. Das BLW ist ja auch einfach von der Politik beeinflusst, oder? Nebst gewissen Eigendynamiken, die es durchaus haben. Und dort, gerade das Digiflug, das ich vorhin erklärt habe, das habe ich ja dann relativiert, weil es kommt jetzt nicht so, wie die hätte wollen. Wir reden sogar von einer Beerdigung von Digiflux. Ich habe zwar noch keine Todesanzeige gesehen, so offiziell, aber es ist wirklich, man hätte das extrem können in die Schranken weisen. Die Sache ist einfach die, wenn parlamentarische Mehrheiten wechseln, richtig in die Richtung, die ich nicht so gerne habe, kann dann das schnell wieder kommen, die totale Überwachung. Oder? Und etwas anderes, als ich ganz jung war, als ich in der Lehre war, ist, wenn du wenn du Braunfee auf dem Betrieb hast und Käsereienmilch produziert hast und dann plötzlich hast du eine schwarze Kuh reingestellt und hast dann gewählt, eine andere Milch zu produzieren, dann war das so ein verpönt. Bei der Feenrasse war das sogar voll durchreguliert. Du hast da die anderen Rassen nicht können, einfach so in den Stall reinnehmen. Wenn du das so gemacht hast, bist du zum Verband ausgerührt worden und zur Geschichte. Also, wir haben natürlich in der früheren Landwirtschaft, wo wir mehr Freiheiten hatten, auch andere Unfreiheiten. Also, heute sagt mir keiner, welche Feenrasse ich im Stall habe. Das ist auch bei den anderen Bauern tipptopp akzeptiert. Also wir haben an gewissen Orten mehr Freiheiten. Oder? Wir müssen einfach schauen, dass wir nicht jede Freiheit, die wir mehr haben, wieder an einem anderen Ort zahlen müssen.
Wenn wir gerade über Freiheit und Bürokratisierung reden, ich meine, was ich jetzt rausgespüre, ist, dass man ja in der Landwirtschaft sehr viel Regulierung hat, dass man genau zum Beispiel weiss, wie viel Anzahl Kühe, blöd gesagt, auf der Weide und welche Kühe stehen, aber wir wollen ja auch über 10 Millionen Initiativen reden, über die Zubetonierung von der Schweiz, über den Bevölkerungswachstum in der Schweiz. Und da siehst du, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in die Absurdität drin, oder? Dass man die Regulierung in der Landwirtschaft hat, aber wenn es um Zuwanderung geht, dann sieht es anders aus.
Ja, das ist schon interessant. Die sogenannte Tierverkehrsdatenbank, die gibt es übrigens auch schon seit mehr als 20 Jahren, da ist jedes Rindviech, das sich bewegt von meinem Betrieb auf einen anderen, auf die Alp und wieder zurück, Schlachtung und so weiter, alles lückenlos zurückverfolgbar. Und wenn es mal eine Lücke gibt, ist ein Tolke drin, dann heisst Tiergeschichte unvollständig und das gibt dann nachher Probleme. Ich tue mich zur Aussage versteigen, dass wir über das Schweizer Rindfee den viel besseren Überblick haben, was da rum ist und wo die gerade sind, als über die Menschen, die in der Schweiz leben. Ist vielleicht auch gut so. Und jetzt interessant ist ja, wir müssen ja genau sagen, wie viele Rindviecher und Ziel und Hühner und alles, was wir haben, weil der wird berechnet. Ja, hat der Seiler echt am Ende noch zu viel Viecher, die zu viel Gülle haben, weil er hat ja gar nicht mehr Land. Und dann werde ich sanktioniert. Und absurd ist, dass, und zum Teil die gleichen Kreise sagen, ja, aber wie viele Leute das in der Schweiz sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Und ökologisch gar keine Rolle, das ist kein Problem. Obwohl ja die Fläche begrenzt ist, und die Fläche ist ja nicht nur begrenzt, sie ist vielfach sogenannt unproduktiv, wenn auch schön, also der Fels vom Matterhorn ist wunderschön, aber ist nicht produktiv. Niederlande ist flächenmässig praktisch genau gleich gross wie die Schweiz. Hat 20 Millionen Leute, wir haben jetzt 9. Man muss einfach sehen, Niederlande ist praktisch voll produktiv. Oder? Und das ist schon interessant. Die Verhältniszahl Personen, Landesfläche und Eigenversorgung spielt überhaupt keine Rolle. In der Landwirtschaft werden wir aber sanktioniert, wenn wir das nicht einhalten.
Gut, gehen wir zuerst auch noch zu etwas ganz anderem, wo auch der Flächenbedarf eine Rolle spielt, wenn ihr eine Solaranlage wollt bauen. Meine Wissen bin ich nicht unbedingt der grösste Fan von Solaranlagen, aber trotzdem, es gibt gute Gründe für Solaranlagen. Und wenn ihr eine gute Solaranlage wollt, dann geht zum Schob. Der Schob macht aber auch Gartenbau. Das habe ich lieber. Wenn der Frühling kommt, dann könnt ihr in den Garten. Hört jetzt gut zu.
Ein schöner Garten fängt mit einer guten Idee an. Und mit Schob Gartenbau. Seit 1955 im Aargau. Mehr auf schob-gartenbau.ch.
Der Bauernverband ist ja ein bisschen gespalten, was 10 Millionen Schweiz-Initiativen betrifft. Logischerweise, normalerweise die Landwirtschaft, der Bauernverband und die SVP sind nahe. Das ist eine Initiative von der SVP. Du bist selber auch SVP-Politiker. Was tut der Bauernverband davon abhalten, da die gleiche Stellungnahme zu machen wie die SVP?
Mein Stichwort ist Burgfrieden. Es ist ein Berufsverband, er ist noch bei der SVP, einfach weil sehr viele Bauernfamilien SVP wählen, weil einige nationale Parlamentarier auch im nationalen Vorstand vom Schweizer Bauernverband sind. Thematisch sehr viel Überschneidungen, aber es ist natürlich so, dass die SVP nicht 51% hat im Parlament Und folglich ist es eben auch sehr wichtig, dass es mit der FDP und mit der Mitte gut funktioniert, teilweise sogar mit Grünen und SP, je nachdem. Und als Berufsverband kann man nicht einfach genau das Gleiche machen wie die Partei, die einem vielleicht am nächsten ist.
Das ist der Grund,
ich persönlich nicht... sachlich das richtig fände, wenn man da natürlich die Parole beschlossen hat. Oder?
Wie ist eigentlich die Landwirtschaft betroffen von dieser Schweiz, die immer mehr Bevölkerung hat? Auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, ja, ihr habt es doch gut, euer Land wird immer teurer. Also ihr könnt, wenn ihr das Land wollt, verkaufen wollt, gut, ihr müsst es noch in die Zone lassen, aber ihr werdet immer reicher letztlich. Und zweitens haben wir immer mehr Kunden, immer mehr Leute müssen ernährt werden. Also für euch sollte es doch eigentlich ein No-Brainer sein. Ihr solltet doch für die Zuwanderung sein.
Ja, einerseits ist das so. Die Kundschaft steigt. In gewissen Segmenten merken wir das gut. Zum Beispiel, seit Jahren sind abgehende alte Milchkühe. Das klingt jetzt abschätzig, aber das ist ein Riesenmarkt, oder? Und das ist so ein bisschen mageres Fleisch und die Milchkühe haben seit Jahren einen guten Preis. Oder überhaupt älteres Fee, wo du denkst, ja, was willst du aus dem noch machen? Würst? Nein, man kann eben noch Hamburger machen und der Erfolg von namentlich McDonald's oder Burger King, den merke ich mir direkt in der Landwirtschaft. Man kann sagen, die Burger machen, sind systemrelevant für die Schweizer Landwirtschaft. Und die Mengen, die da verdrückt werden, die merke ich mir, und das ist positiv, das merke ich mir in diesem Segment die guten Preise. Oder? In der Milch merken wir es überhaupt nicht. Sie trinken wahrscheinlich zwar mehr Milch, wenn eine Million mehr Leute da sind, aber es ist überproportional, der Import, vor allem von Käse, ist halt gestiegen. Oder?
Und warum ist der gestiegen? Weil die Zuwanderer unseren Käse nicht kennen und deswegen immer noch den grusigen holländischen Käse wollen, oder was?
Ja, ich vermute, dass ihnen teilweise unser Käse zwar recht gut schmeckt, er ist ja gut, und die den Emmentaler nicht gut finden, können ja den Gruyère oder den Tetemoan gut finden. Aber er ist halt ein bisschen teurer, das merkst du im Grossverteiler. Und wir müssen ja nicht los anerkennen, die französischen Weichkäse oder eine Vollepi, das haben halt die Konsumenten auch gerne. Das ist ja nicht das Problem. Es wird dann zum Problem, wenn wir wirklich Rohprodukte reinnehmen, also wirklich Milch zum Verarbeiten reinnehmen, während dem, dass wir da in der Schweiz zu viel Milch haben. Das ist zwar aber sogenannter passiver Veredelungsverkehr, aber es passiert halt eben gleich. Oder?
Und wie ist es jetzt mit der Frage vom Boden, wo immer wertvoller wird? Das bringt euch nicht so viel, weil eine Landwirtschaftszone wird sowieso nie eingezont.
Ja, also in meinem Fall, ich habe mehr als die Hälfte von meiner Landwirtschaftsfläche ist sowieso Pachtfläche. Und es gibt Betriebe, die noch viel extremer sind. Die haben praktisch sozusagen den Heimbetrieb, den ewig angestammten von der Familienbetrieb. Aber sonst sind das alles Pachtflächen. Und in der Regel verliert man als praktizierender Bauer, dort man Pachtflächen verlieren, wenn das verbaut wird. Das heisst, von diesem hohen Bauernpreis hast du gar nichts. Es gibt aber auch Fälle von Bauern, ich kenne sie persönlich, die abgefragt worden sind, weil sie halt siedlungsnah sind, ob sie einzonen wollen. Sie haben das gemacht und haben dann nachher einfach ausgesiedelt. Oder? Sie haben einen frischen Stall weiter weg von der Siedlung gebaut. Und haben somit da gerade das Problem gelöst, weil das siedlungsnahe Wirtschaften natürlich auch Probleme gibt mit den Anwohnern, teilweise.
Würdest du jetzt gerade der Umweltschutz Seite, der linken Seite, vor allem auch der urbanen Seite, sagen, dass wenn man tatsächlich die Schweizer Landschaft möchte schützen, muss man ja zu dieser Initiative sagen. Wieso kommt es genau zu dem Prozess, den du jetzt beschrieben hast?
Ja, ich bin der Meinung, es ist eine reine rechnerische, es ist eine physikalische, es ist eine biologische Frage. Kannst du alle Naturwissenschaften aufzählen? Weil meines Wissens, da ist ja der Markus der Spezialist, oder? Wann haben wir das letzte Mal Land erobert von der Schweiz? Wann war das letzte Mal gewesen? Ich glaube, 41.000 Quadratkilometer, das ist schon lange.
1536 haben wir das Wattland erobert.
Ah, erst?
Ja, also. aber ich finde, Peter, man sollte jetzt wieder anfangen mit dem Erobern.
Ja, oder? Bei uns in der Landwirtschaft heisst es, wenn du von 50 auf 100 Kühe willst aufstocken, musst du einfach doppelt so viel Land haben. Und ich finde, wir sind in der Schweiz mit 9 Millionen schon lange über dem Optimum. Und warum sollen wir Richtung 10 Millionen gehen? Und das ist mir ganz wichtig. Das hat jetzt nichts mit Menschenfindlichkeit zu tun und schon gar nichts mit Ausländerfindlichkeit. Mir ist ja so etwas von bewusst, dass wir so viele wertvolle Leute hier in der Schweiz haben, die den Pass nicht haben, die zu diesem Wohlstand viel mehr beitragen, als viele, die genetisch seit wahrscheinlich 20 Generationen da sind. Aber um das geht es nicht. Es gehört zu jeder Familie, dass du halt ein bisschen die Fleissigeren oder weniger Fleissigen dabei hast. Es geht darum, dass es einfach auf diese Fläche mit diesen Ressourcen nicht gesund ist, sehr viele Leute zu haben. Da muss ich nicht mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, du bist jetzt genau der, der zu viel ist und der da neben dir, der geht gerade nur. Es geht gar nicht um das. Es gibt wahrscheinlich noch Millionen tolle Leute auf dieser Welt, die von ihrer Mentalität auch zu uns würde passen. Aber wir sind einfach so gross und 9 Millionen sind jetzt schon zu viel und 10 werden uns ein riesiges Problem machen.
Was wären denn landwirtschaftlich die besten Gebiete, die wir erobern sollten?
Ja.
Burgund, was hättest du lieber?
Es wäre Elsass.
Jetzt nicht Elsass.
Auf der Elsass ist wunderbar Ackerbaumässig, aber ich bin so etwas von ein Verfechter von Souveränität. Wir kämen es nie zu, den Franzosen etwas abzujagen, aber ich glaube, Camille ist ja vom Elsass, gell? Sie haben da wirklich tolle Ackerflächen dort drin.
Ja, aber eben, siehst du, Gami ist auch da hin. Gami ist auch da hin, wie das Elsass nicht mehr funktioniert, Peter.
Ja.
Das ich glaube, die Münze wird mal aufräumen.
ja, gut, aber ich will das nicht einmarschieren. Ich bin einfach für den Frieden, oder? Und etwas, und das ist vielleicht im aktuellen Kontext, da wird die gar nicht geschmacklos sein, aber ich bin als Studienreise, nach dem Studium sind wir in der Ukraine. Und das ist für mich, was dort abgeht, nur schon wegen dem Jammer, das sind die besten Ackerbäden, die ich je gesehen habe. Und das finde ich nur ich, das ist verbrieft. Das ist also absolut genial, was die für Grundlagen haben. Und das ist
ja, das sind die Schwarzerdenböden, gell? Das sind ja, die besten Böden.
Ja. Das sind die besten Böden von der Welt, das muss man einfach sagen. Und ich glaube, das wissen da gewisse. Und wahrscheinlich geht es nicht zuletzt um die Beten, oder?
Ja gut, also, die Ukraine können wir auch nicht erobern. Von dem her müssen wir einfach leider mit dieser Eidgenossenschaft weiterleben, die wir alle gerne haben. Peter Seiler, danke vielmals für die Einsichten in die Landwirtschaft. Und ich hoffe nach wie vor, ich habe es ja mal versprochen, ich würde gerne mal auf deinen Hof kommen, damit ich auch mal sehe, ja, wie das funktioniert. Weil ich gebe es zu, ich meine, sie hat sowieso keine Ahnung, das ist klar, Gami. Wie Elsass hat ja gar nichts mehr.
Was
aber
nein,
ernsthaft.
Ich komme
auf den Bahnhof abholen. Dann gehen wir nebenan in der Landung und Stiefel holen für euch zwei. Und nachher machen wir Soms und Lotes Praktikum, nennen wir das.
Ja, machen wir das Praktikum. Somm Lote auf dem Feld. Nein, ja, danke vielmals, Peter Seiler, für das interessante Gespräch. Das war es, Bern einfach spezial. Gami Lote, Markus Somm und Peter Seiler. Auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns unterstützen, wie ihr wollt. Am Schluss der Shownotes seht ihr wie. Und wie immer, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinne, macht es gut, schönen Tag noch. Und wir sehen uns und hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG. Ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch